Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Wir begrüßen zum Tax-Update des Monats April und als allererstes muss ich mich korrigieren. In der letzten Folge hatte ich angekündigt, wir werden wahrscheinlich bei 20 Grad einlaufen, heute beim Sascha im Tonstudio, beim Feinton. Und das hat leider nicht ganz geklappt. Also wir haben ungefähr die Hälfte, dafür hat die Sonne geschienen, aber es hat, wie gesagt, mit der Gradzahl nicht ganz geklappt. Nichtsdestotrotz haben wir viele Themen dabei, die jetzt im März aufgeploppt sind und ich bin sehr froh, dass wir heute zumindest zu zweit hier sitzen. Eigentlich wären wir zu dritt gewesen, aber dann hat der Heuschnupfen zugeschlagen. Und dann wäre es sogar fast eine Solo-Folge gewesen, weil die Deutsche Bahn auch nicht unbedingt gerade so mitgespielt hat, weil eine Leiche auf der Strecke lag. Aber ich darf trotzdem den Frank Schöner begrüßen, der dann aus München pünktlich angereist, also fast pünktlich, aber zumindest angereist ist. Grüß dich, Frank.
Servus, Philipp. Freut mich, hier zu sein.
Das freut mich auch. Genau, dann sind wir zumindest zu zweit. Wir haben einige Themen im Gepäck und wir starten wieder standesgemäß mit der Steuerpolitik. Da haben wir einen relativ interessanten Punkt. Und zwar hatten wir das in der letzten Folge schon mal vorgestellt. Das neunte Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiter steuerrechtlicher Vorschriften. Und was jetzt neu dazukommt, ist die Stellung des Bundesrates vom 6. März. Und der hat sich jetzt dazu durchgerungen oder bekräftigt diese dreijährige Befristung des 24 Grunderwerbsteuergesetzes, der ja ab dem 01.01.2024 anwendbar war und der drei Jahre gelten sollte. Das heißt, alle, die jetzt schnell mitgerechnet haben, werden zum 31.12.2026 gekommen sein. Das heißt, der wäre dieses Jahr ausgelaufen. Und der Bundesrat möchte oder hat hier zumindest die Empfehlung ausgegeben, dann diese dreijährige Befristung komplett zu streichen, um für Rechtssicherheit zu sorgen und entsprechend auch diese weitere Vorgehensweise dann beizubehalten.
Die drei Jahre hat man, glaube ich, deshalb gemacht, weil man konzeptionell generell über das Thema nachdenken wollte.
Ganz genau.
Und dazu kommt es jetzt offensichtlich nicht und man löst die Sache so.
Genau, scheinbar hat man andere Probleme, um die sich jetzt gekümmert werden soll. Von daher soll das jetzt erstmal rausgestrichen werden. Dann hat man vielleicht auch mehr Zeit, sich dann ein gutes Konzept zu überlegen. Aber das würden wir natürlich sehr begrüßen, weil das würde natürlich auch ein bisschen Druck aus der ganzen Thematik dann rausnehmen. Ja, dann noch ein Papierchen aus Berlin und zwar ein Rahmenkonzept für eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das ist jetzt neu von den Koalitionspartnern, rausgebracht worden. Es stand auch schon im Koalitionsvertrag drin. An sich ganz spannend, auch ein bisschen witzig, das nehmen wir dann gleich einmal mit rein. Und zwar soll das eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen erschaffen werden, eine GmbV. Und die hat so ein paar Elemente aus der Genossenschaft, ein paar Elemente aus der Stiftung. Also man soll damit tätig werden als Gesellschafter, hat aber kein Recht, sich da irgendwelche Gewinne auszuschütten und kann auch seinen Anteil irgendwann nicht frei übertragen oder vererben, sondern das sind dann tatsächlich nur die Mitglieder, die da in dieser Gesellschaft dann tätig werden sollen. Und warum wir das jetzt hier mit reinnehmen, ist der Punkt 6 des Papiers, den ich sehr amüsant fand. Und zwar, wenn diese Gesellschaft dann doch irgendwann mal liquidiert werden soll, muss das Vermögen ja verteilt werden. Und da steht in dem Papier drin wortwörtlich, also wenn bei einer Liquidation der GmbV nach vollständiger Gläubigerbefriedung und Abfindung der ausgeschiedenen Mitglieder noch Vermögen verbleibt, dann kann man entweder das auf eine andere GmbV übertragen oder, wenn man es möchte, kann man es auch an den Fiskus übertragen.
Philipp, auf was zielt dieses Konzept ab? Soll dadurch Wohnbau ermöglicht werden oder Wohneigentum geschaffen werden? Oder was hat hier der Gesetzgeber im Hinterkopf?
Ich glaube, das ist so eine der Ideen, dass man praktisch als Mitglied dann in so einer Gesellschaft dann arbeiten kann und dann halt besondere Zwecke fördern kann. Es ist ein bisschen entschärft im Gegensatz zur Genossenschaft, dass man halt keinen bestimmten Zweck verfolgen muss. Also wenn man jetzt sagt, man will den Wohnungsbau fördern mit den Mitgliedern zusammen und dann ist man vielleicht auf die Idee gekommen, dass man was anderes fördern will, Spielplätze bauen oder sonstige Geschichten, dann kann man das über diese Gesellschaftsform machen. Also man ist nicht so zweckgebunden, es ist dahingehend ein bisschen entschärft und man ist dahingehend dann natürlich ein bisschen flexibler. Genau, das haben wir gedacht. Nehmen wir mal mit. Insbesondere der Satz, der war ganz amüsant. Also wenn Sie das interessiert, lesen Sie sich das Papier gerne mal durch. Ist vom März 2026, hat 6 Seiten und wie gesagt, wurde jetzt vor kurzem erst veröffentlicht. Dann haben wir ein paar Infos von der OECD. Und zwar waren wir jetzt die letzten Wochen auf einem IFA-Event. Da war wieder der Achim Prost dabei, dem wir auch immer sehr, sehr gerne zuhören und der immer sehr spannende Themen von der OECD mitbringt. Und ein paar Highlights wollten wir jetzt mitnehmen. Und zwar die Unshell-Initiative. Das geisterte ja schon in den letzten Jahren immer durch die Presse und durch die einschlägigen Medien, dass sie eingestellt werden soll. Die ist tatsächlich komplett begraben. Ebenso wie die DEPRA-Initiative, diese Beschränkung des Zinsausgabenabzugs, was von meiner Seite extrem begrüßt wird, weil das hätte natürlich nochmal ja, diese ganze Zinsthematik dann extrem verschärft. Und Ankündigung bei Pillar 2, dass da jetzt aktuell noch gearbeitet wird. Also permanente Safe Harbors sind geplant. Es wird die Richtlinie nochmal angepasst. Also nicht die Richtlinie per se, sondern ein paar Arbeitspapiere, die sich an die Richtlinie dann hinten dranhängen. Insofern ist da noch viel zu erwarten jetzt in der ersten Jahreshälfte. Und da wird von der OECD noch einiges kommen. Dann haben wir schon das nächste Thema. Und zwar gab es jetzt vor kurzem eine Maßnahme gegen die hohen Spritpreise. Alle Autofahrer werden das wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass die Tankstellen extrem aufgestockt haben aufgrund des Iran-Krieges. Und ja, die Maßnahme, man hätte jetzt natürlich auch die Steuern senken können, aber die Maßnahme, die jetzt beschlossen wurde, ist, dass die Tankstellenbetreiber nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen und das vor 12 Uhr. Das heißt, wenn sie tanken können, vor 12, ansonsten könnte es eventuell ein bisschen teuer werden. Und warum wir das Thema jetzt mit reingenommen haben, wir haben nachher in der Statistik des Monats nochmal die Aufteilung des Spritpreises, was die Steuern angeht. Und da können wir nochmal drauf eingehen, wo jetzt noch Potenziale liegen würden, was eine Steuersenkung angeht.
Bin mal gespannt, ob das einen Effekt haben wird.
Da bin ich auch mal gespannt. Wenn ich raten müsste, würde ich fast sagen nein. Aber ja, lassen wir uns gerne mal überraschen. Genau, und das letzte Thema in der Steuerpolitik, bevor wir dann in Medias Res starten, ist ein FAQ-Katalog zur E-Rechnung, der von der Bundessteuerberaterkammer veröffentlicht wurde. Also ein ganz feines Thema. Und zwar gibt es hier mal ein paar Hinweise für die GOBD-konforme Ablage. Wie soll das aufbewahrt werden? Wie kann es gelöscht werden? Und generell eine Orientierung für die Eingangs- und Ausgangsprozesse, was extrem hilfreich ist. Deshalb werden wir den Link auch direkt in die Shownotes packen, damit Sie da nicht lange rumsuchen müssen. Da können Sie sich da direkt durchklicken und können sich dann auch entsprechend da ein paar hilfreiche Hinweise dann abholen. Genau, dann haben wir die Steuerpolitik schon abgeschlossen. Dann springen wir in die Ertragssteuer, in die Körperschaftssteuer. Und der Frank hat hier ein extrem spannendes Urteil zur ertragssteuerlichen Organschaft mitgebracht.
Genau, und zwar hat hier der BfH ein Urteil gefällt zur Durchführung des Ergebnisabführungsvertrages. Es geht um zwei Themen letztendlich. Das erste Thema ist die Verbuchung und das zweite Thema ist dann die tatsächliche Durchführung, sprich die Erfüllung. Zum Thema 1, Thema Verbuchung, das wurde im Grunde so schon mal entschieden, ist hier nochmal bestätigt worden. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt nur dann als durchgeführt, wenn er auch in den entsprechenden Bilanzen so verbucht wird. Das ist insoweit nichts Neues beziehungsweise keine Überraschung. Was eher mit Spannung erwartet wurde, waren die Aussagen dann letztendlich zur Erfüllung des Ergebnisabführungsvertrages. Der Fall lag hier so, dass der Steuerpflichtige den Vertrag zwar verbucht hatte auf ein Verrechnungskonto, aber diese Salden ja über mehrere Jahre vorgetragen hat. Und auf diesem Konto, auf dem das verbucht worden ist, das war ein Verrechnungskonto, wurde nichts anderes gebucht. Das heißt, es wurde immer nur der Saldo des Ergebnisabführungsvertrages verbucht, das über Jahre vorgetragen. Und das Finanzamt war dann der Meinung, mangels Erfüllung ist der Ergebnisabführungsvertrag nicht durchgeführt und damit auch die Organschaft nicht wirksam. Und ja, da gab es in der Literatur unterschiedliche Auffassungen, wie dieser Tatbestand zu werten ist. Die Finanzverwaltung hat es hier und dort in Betriebsprüfungen schon immer mal wieder aufgegriffen mit relativ strengen Maßnahmen auch. Aber wie gesagt, es gab noch keine Rechtsprechung dazu. Lässt sich drei Meinungen. Die erste Meinung, die strenge Meinung war, es muss praktisch zeitnah mit Fälligkeit erfüllt werden. Die zweite Meinung, das war die extreme Meinung in die andere Richtung, die sagte, es reicht, wenn das irgendwann mal erfüllt wird. Das kann auch nach Ende des Ergebnisabführungsvertrages der Fall sein. Und die dritte Meinung, und der hat sich der BfH letztendlich angeschlossen, besagte, die Erfüllung muss zeitnah erfolgen. Zeitnah nach Fälligkeit oder anders gesagt in einem angemessenen Zeitraum. Und der BfH hat als angemessenen Zeitraum hier 12 Monate gesehen nach Fälligkeit. Und was heißt das konkret? Erfüllung, also entweder Ausgleich in bar oder aber, wenn es auf einem Verrechnungskonto verbucht wird, dann entweder das Verrechnungskonto zumindest am Jahresende mal abschließen, das heißt entsprechend ein Schuldanerkenntnis durchführen, oder aber das Ganze in ein Darlehen umwandeln. Und das sei hier an der Stelle dann auch empfohlen, wenn ein Ausgleich nicht in bar erfolgen sollte in angemessener Zeit, dass man, wenn man das schon aufs Verrechnungskonto bucht, dass man das eben innerhalb, spätestens innerhalb von 12 Monaten über eine Novation in ein Darlehen umwandelt. Vielleicht muss man die 12 Monate gar nicht abwarten, ja, sondern wenn der Abschluss festgestellt wird, kann man das ja auch innerhalb kurzer Zeit danach entsprechend so aufsetzen, um da keine unnötigen Risiken einzugehen.
Genau, wenn man die Beträge sowieso schon kennt, warum den dann nicht direkt im Anschluss an den Jahresabschluss dann alles soweit fertigstellen und umwandeln etc. Das passt. Genau, der BFH hat das, glaube ich, als unechtes Verrechnungskonto qualifiziert. Also man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht der Fall sein sollte.
War deshalb unechtes Verrechnungskonto, genau, weil eben dann nur der Ergebnisabführungsvertrag verbucht worden ist, ja, und nichts anderes. Aber selbst wenn man es auf ein normales Verrechnungskonto bucht, sagt der BFH, muss insoweit in gewissen Abständen spätestens zum Jahresende, denke ich, ein Rechnungsabschluss gemacht werden, genau, damit das als wirksam anerkannt wird.
Ganz genau. Nee, da sollte man auf jeden Fall tunlichst drauf aufpassen, weil die Konsequenzen, wenn so ein Ergebnisabführungsvertrag als nicht durchgeführt angesehen wird, die können schon erheblich sein.
Ja, also Tipp für die Praxis, checken Sie das, wenn Sie die Steuererklärung erstellen. Das ist im entsprechenden zeitlichen Abstand dann zur Feststellung des Jahresabschlusses. Und sorgen Sie dafür, dass das bis dahin dann entsprechend auch so umgewandelt oder dargestellt ist, dass der Ergebnisabführungsvertrag als erfüllt gilt.
Definitiv. Oder vielleicht sogar im Text CMS einfach nochmal einen Punkt ergänzen, dass daran gedacht wird am Ende des Jahres spätestens. Genau, die Praxistipps nehmen wir gerne mit. Besten Dank, Frank. Dann springen wir direkt ins nächste Thema. Das, ja, bleibt eigentlich eine Ertragssteuer, mehr Bilanzsteuer, kann man fast sagen. Und zwar gibt es nochmal ein Thema, was wir nochmal aufgreifen wollten, weil jetzt doch relativ viele Fragen auf uns zukamen hinsichtlich der E-Bilanzen. Und zwar gab es ja das Jahressteuergesetz 2024. Ist schon ein Stück weit her, aber da strahlt jetzt so langsam auch die, ja, Regeländerung der E-Bilanz dann in die Praxis dann ab. Nämlich ab dem 01.01.2025 muss man jetzt in der E-Bilanz, also für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 01.01.2025 starten, muss man die E-Bilanz dann mit Einzelkontennachweis dann abgeben. Das heißt, das ist hier nochmal ein bisschen mehr Aufwand. Man muss darauf achten, dass hier entsprechend alles gesetzeskonform übermittelt wird, dass die unverdichteten Kontennachweise mit Kontensalden etc. ersichtlich sind und dass das dann soweit systemtechnisch dann auch umgesetzt werden kann. Viel spannender ist allerdings die Thematik, was denn nach dem 31.12.2027 passiert, also sprich alle Wirtschaftsjahre ab 2028. Das ist nämlich dann die zweite Stufe. Da muss der E-Bilanz dann nämlich noch der Anhang, der Lagebericht, der Prüfungsbericht und, das ist jetzt der wichtigste Punkt, das Verzeichnis nach 5 Absatz 1 Satz 2 ESDG dann mit beigefügt werden. Das sind alle Wirtschaftsgüter, die handelsrechtlich einen anderen Wert haben wie in der Steuerbilanz. Sprich, wir haben eine andere Abschreibung etc. gewählt und das muss in ein besonderes Verzeichnis aufgenommen werden. Das ist auch Pflicht, das bereits jetzt zu erstellen. Und ab 01.01.2028 muss das dann der E-Bilanz beigefügt werden. Da wollten wir nochmal eindrücklich darauf hinweisen, weil in der Gesetzesbegründung die Bundestagsdrucksache, die packen wir dann auch gleich nochmal in die Shownotes damit rein, dass Sie sich da reinklicken können, steht nämlich, dass diese Übermittlung bisher auch grundsätzlich möglich war. Also die war freiwillig, man musste sie nicht einreichen. Das ändert aber nichts an der Pflicht zur Erstellung dieses Verzeichnisses. Prüfen Sie das gerne mal im Konzern, weil das kann mitunter auch ein Thema bei einer Betriebsprüfung werden. Also dieses Verzeichnis muss erstellt werden. Es muss zwar nicht eingereicht werden, das ist freiwillig bis zum 31.12.2027, aber dennoch checken Sie das mal, weil das muss auf jeden Fall erstellt werden.
Die Betriebsprüfung kann es verlangen, ja.
Genau.
Und der Fall kommt häufig vor. Alle Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz und überall dort, wo keine eigene steuerliche Buchführung mit einem steuerlichen Anlageverzeichnis gemacht wird, muss eben dieses besondere Verzeichnis laufend geführt werden. Ne? So steht es im Gesetz.
Ganz genau.
Und von dem her sollte man spätestens jetzt die Dinge auch wirklich so aufbereiten, dass sie parat sind. Und das ist dann auch schon eine gute Vorbereitung auf die Zeit, wo das dann wirklich auch verpflichtend jedes Jahr mit eingereicht werden muss mit der E-Bilanz.
Ganz genau, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Betriebsprüfer sowas anfordert und dann muss man dann für 3 abgelaufene Jahre den ganzen Kram dann noch erstellen. Deshalb achten Sie da drauf, checken Sie das und dann schauen Sie auch schon mal prozessseitig, wie das dann umzusetzen ist, dass Sie dann am 01.01.2028 dann entsprechend ready sind. Genau, dann gehen wir von der Ertragssteuer mal in den Bereich der Grunderwerbsteuer. Frank, du hast da noch was mitgebracht und hier geht es um die Zurechnung von Grundstücken für Zwecke der Grunderwerbsteuer. Das ist ein gleichlautender Ländererlass und den hast du uns kurz zusammengefasst.
Ja, da gibt es mehrere sogar und da geht es um das Thema Zurechnung der Grundstücke für grunderwerbsteuerliche Zwecke bei Share Deals. Und hier ist durch das Jahressteuergesetz 2024 eine Änderung eingetreten im Vergleich zur bisherigen Behandlung. Das ist der § 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz. Und das war oder ist seitdem eine Abkehr von der vormaligen Betrachtung. Und wie das in den einzelnen Fällen dann zu würdigen und zu werten ist, das ist eben hier in diesen gleichlautenden Ländererlassen geregelt. Wer konkret dieses Thema in der Praxis hat im Kontext mit Share Deals, bitte dort reinschauen. Es ist alles sehr einzelfallbezogen und sehr komplex.
Ja, nee, das müssen wir jetzt nicht im Detail dann auseinandernehmen. Wir packen die Informationen direkt in die Shownotes. Da können sich dann die Erlasse dann entsprechend auch rausziehen. Vielleicht finden wir dann auch die Links, die wir dann entsprechend beifügen können. Dann müssen Sie im Zweifelsfall auch gar nicht lange suchen. Dann wechseln wir die Farbe auf Orange. Wir haben zwei Themen aus der Umsatzsteuer noch mitgebracht. Das eine Thema, das hat man in der letzten Folge bereits ausführlich vorgestellt. Der EuG, also das Europäische Gericht, hat ja mittlerweile die Umsatzsteuerfälle vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof, übernommen. Und das Urteil, was wir in der letzten Folge vorgestellt haben, ist jetzt auch wieder ein ziemlich gutes Thema, mit dem sich der EuGH jetzt wieder beschäftigen will. Und da hat uns der Frank ein paar Informationen mitgebracht.
Ja, also wenn dieses Urteil aus dem Februar von dem Europäischen Gericht, wenn das so Realität werden würde, das wäre ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein.
Das stimmt, ja.
Im Kern ging es ja darum, dass es für den Vorsteuerabzug ausreichen soll, wenn die Rechnung bis zur Abgabe der Steuererklärung vorliegt. Also im Grunde genommen komplett anders, wie man es jetzt im Moment eigentlich, also wie es auch bei uns im Gesetz steht im Grunde,
ja, genau,
dass die Rechnung gleich vorliegen muss. Für Zwecke des Vorsteuerabzuges, das Europäische Gericht hat das aber anders entschieden und ja, damit glaube ich auch ziemlich für Aufruhr gesorgt. Man hätte eh mal abwarten müssen, wie das hier in die nationale Rechtsprechungspraxis umgesetzt wird. Aber auch dem Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat das offensichtlich nicht so ganz gepasst. Und er hat hier eine Überprüfung durch den EuGH veranlasst. Und man wird mal abwarten, ob der EuGH hier dieses Überprüfungsverfahren eröffnet. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das passiert, weil das wäre ja dann doch schon ziemlich revolutionär, ja, wenn das so käme, wie das im Februar entschieden worden ist. Und von dem her wird man dann mal das Ergebnis des Überprüfungsverfahrens abwarten müssen, bevor man hier sozusagen über weitere Konsequenzen nachdenkt.
Genau, fast zu schön, um wahr zu sein, kann man fast sagen. Dann warten wir mal ab, was der EuGH dann dazu sagen wird. Klingt erstmal nach einem kleinen Tadel. Das war, glaube ich, jetzt der erste große Fall, der durch den EuG entschieden wurde.
Ja. Lass mich raten, der EuGH wird die Sache verwerfen.
Wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen, ja. Aber wie gesagt, wir lassen uns auch gerne anders überraschen. Und
weil es gegen die Kohärenz des Unionsrechts verstößt. Ja, das ist wohl die Begründung für die Einleitung dieses Überprüfungsverfahrens.
Ja, mit diesem schönen Abschlusssatz können wir das gerne so stehen lassen. Also wenn es dann entschieden ist, nehmen wir das natürlich gerne nochmal auf. Wir hoffen, dass es so umgesetzt wird, weil das wäre eine schöne Erleichterung. Aber wie du es gesagt hast, ich würde jetzt nicht unbedingt drauf wetten. Ich glaube, die Quoten sind da eher schlecht. Genau, anschließend dazu hast du noch aus der Umsatzsteuer ein anderes, in Anführungszeichen, schönes Thema mitgebracht. Hier geht es um das steuerliche Strafrecht und da hast du uns die Unterscheidung zwischen Erklärung und Voranmeldung kurz
mitgebracht. Ja, also das ist im Kontext mit der Umsatzsteuer zwar, aber ein Thema, ein formales Thema aus dem Strafrecht, ein Urteil des Bundesgerichtshofes über die Frage, sind die Voranmeldungen und die Jahreserklärungen, ist das sozusagen als Tateinheit, als einheitliche Tat zu werten oder sind das hier unterschiedliche Vorgänge? Und die bisherige Sichtweise war tatsächlich die, dass man das als einheitliche Tat wertet. Ja, eine Voranmeldung enthält einen Fehler oder es wurde eben bewusst oder grob fahrlässig falsch erklärt. Und in der Jahreserklärung genauso. Man sah das im Grunde mehr oder weniger als eine Tat an. Und in dem konkreten Verfahren, also hier lag wirklich eine Straftat vor. Der Steuerpflichtige, um den es hier ging, der hat sich an einem Umsatzsteuerkarussell beteiligt, ne? Aber nicht nur bei, also ich, in dem Fall ist es ja klar, da ist es Vorsatz. Nur häufig in der Praxis ist es ja so, dass man eben hier Fehler macht in der Praxis, ist ein Massenverfahren und das korrigiert natürlich und die Finanzverwaltung dann erstmal ein Strafverfahren einleitet, um zu prüfen, liegt hier grobe Fahrlässigkeit oder vielleicht sogar Vorsatz vor. Und häufig wurde das dann so gemacht, dass man den Fehler im Rahmen der Jahreserklärung berichtigt, weil es eben häufig in dem Kontext der Erstellung erst aufgefallen ist. Und von dieser Vorgehensweise wäre an der Stelle dann eher abzuraten. Aus strafrechtlicher Sicht wäre es dann wohl besser, zunächst jede einzelne betroffene Voranmeldung zu korrigieren und dann sozusagen entsprechend der Korrektur auch die Jahreserklärung abzugeben, damit man sozusagen die Tat, in Anführungszeichen, häufig sind es ja einfach nur Fehler, aber dass man die wirklich an der Quelle berichtigt.
Ja, es ist extrem technisch und man muss da extrem vorsichtig sein, weil Fehler können ja auch extrem teuer werden. Beziehungsweise können ja dann extreme Konsequenzen dann auch haben. Muss ja nicht unbedingt nur um das Geld gehen.
Ja, und wenn man eben das rein formal sieht, man würde die Voranmeldung nicht korrigieren, sondern erst im Rahmen der Jahreserklärung korrigieren, würde man eben diese falsche Voranmeldung formal so belassen.
Ganz genau.
Ja, was dann entsprechend negativ ausgelegt werden könnte.
Genau. Ja, und alles, was zu Lasten ausgelegt werden kann, das sollte man tunlichst vermeiden, gerade in diesem speziellen Bereich. Ja, besten Dank, Frank, für den kurzen Ausflug ins Steuerstrafrecht. Dann schwenken wir direkt zum Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich am 12.03.2026 einen Jahresbericht 2025 veröffentlicht. Eigentlich ganz spannend. Und worauf hier unter anderem eingegangen wird, sind die im Jahr 2026 zu erwartenden Entscheidungen mit steuerrechtlichem Bezug. Und da haben wir jetzt mal drei mögliche Brocken mitgebracht. Ich glaube, der erste ist der prominenteste. Da warten auch alle schon gebannt seit Ende letzten Jahres drauf, weil eigentlich war angekündigt, dass es Ende letzten Jahres kommen soll. Und zwar das Urteil betreffend die Erbschaftssteuer, speziell hier die Begünstigung beim Übergang von betrieblichem Vermögen, also alles, was mit 13a, 13b, 13c etc. zu tun hat. Ob das denn eine, sag ich mal, verfassungsrechtliche Benachteiligung von Personen ist, die diese Begünstigungsvorschriften nicht in Anspruch nehmen können. Das heißt, es hat jemand geklagt, der gar kein begünstigtes Betriebsvermögen hat, aber der hat sich benachteiligt gefühlt, ist jetzt, wie gesagt, bis vor den Bundesverfassungsgerichtshof dann gezogen. Und diese Entscheidung, die soll jetzt anfangen, beziehungsweise in der ersten Jahreshälfte dann irgendwann kommen. Das erwarten wir schon sehr mit Spannung. Wenn das dann kommt, nehmen wir das auf jeden Fall auch in Detail nochmal aus. Vielleicht machen wir da sogar mal eine Spezialfolge drüber.
Vielleicht ist das ja sogar ganz gut mit der Politik choreografiert. Es werden ja jetzt große Reformen angekündigt, weil ja jetzt sozusagen Wahlpause ist für einige Monate. Schauen wir mal, ob es dazu kommt. Und da würde das natürlich ideal mit reinspielen, weil was man allgemein so vermutet, wird das Verfassungsgericht feststellen. Hier geht es ja um die Benachteiligung dann in dem Sinne von Immobilienvermögen, ne?
Genau.
Dass das verfassungsrechtlich so nicht gedeckt ist. Und die Reaktion wird, glaube ich, nicht sein, dass man auch Immobilien begünstigt, sondern die Reaktion wird wohl eher sein, dass man auch Betriebsvermögen künftig stärker besteuert.
Das stimmt. Die Kasse ist ja eher leer, von daher mit Steuergeschenken wird wahrscheinlich nicht um sich geworfen, von daher.
Ja, vom Aufkommen her ist das ja alles nicht so dramatisch.
Das stimmt, ja.
Aber es ist natürlich wieder diese allgemeine Gerechtigkeitsdiskussion, die hier eine Rolle spielt. Und da muss eben eine bestimmte Klientel hier bedient werden und da passt das eben gut ins Bild.
Das stimmt, ja. Ja, da warten wir das auf jeden Fall mal ab. Wie gesagt, wir nehmen das auf jeden Fall im Detail mal auseinander, wenn das Urteil dann gekommen ist, was das dann für Folgen haben könnte. Vielleicht klappt es sogar mal mit einer Spezialfolge mit dem Thema und dann hören Sie das auf jeden Fall dann bei uns. Dann zweiter Brocken aus der Körperschaftssteuer. Das schwelt auch schon relativ lange. Das kannte ich sogar aus meiner Studienzeit aus dem Jahr 2011 dann noch. Und zwar geht es hier um den 8C-KSTG, also der schädliche Beteiligungserwerb. Damals waren es noch 80%, mittlerweile sind es ja nur noch 50%. Und wenn man eben diese Grenze überschreitet, dass man den nicht genutzten Verlust nicht mehr nutzen kann. Das heißt, der Verlust geht dann unter. Und das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich jetzt mit der Frage, ob das denn eventuell gegen den Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verstößt. Ja, das soll auf jeden Fall auch dieses Jahr entschieden werden. Das war, Urteilsfall ist auch schon ein bisschen, beziehungsweise der Fall, der zugrunde liegt, ist auch schon ein bisschen älter. Es geht nämlich noch um die Fassung des und STREFG, das ist wahrscheinlich das Unternehmenssteuerreformgesetz von 2008, also ist schon ein bisschen länger her. Deshalb umso besser, dass es dieses Jahr entschieden wird. Das heißt, auf dieses Urteil können wir uns auch freuen. Und der letzte Brocken oder das interessante Urteil, was noch zu erwarten ist, ist aus dem Bereich der Einkommensteuer. Hier geht es auch um das Unternehmenssteuerreformgesetz von 2008 und auch um die Vereinbarkeit mit 3 Absatz 1 Grundgesetz. Und hier geht es um die Frage, ob denn Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen. Das heißt, diese gesonderten Verlusttöpfe, das wird auch dieses Jahr entschieden. Von daher, da können wir uns auf diese 3 Urteile freuen. Ja. Wenn die dann kommen, nehmen wir die natürlich gerne mit rein. Das ja, Prominenteste wird wahrscheinlich die Erbschaftssteuer sein. Wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall im Detail einmal auseinandernehmen. Und wie gesagt, vielleicht bietet sich da sogar eine Sonderfolge an. Dann haben wir das letzte fachliche Thema vom Frank, bevor wir dann zur Statistik des Monats kommen. Und zwar, du hast noch einen ja, Klassiker mitgebracht, den wir eigentlich fast in jeder Folge hatten. Und zwar geht es wieder um die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer.
Genau, einer meiner Lieblingsthemen. Hier gibt es ein aktuelleres Urteil des Finanzgerichts Köln. Und zwar hat man sich hier mit der Frage beschäftigt, Gesellschafterstellung. Die erweiterte Kürzung wird ja versagt, wenn der Grundbesitz zum Teil oder ganz einem Gesellschafter dient. Und hier konkret in dem Urteilsfall ging es um die Frage, wie ist dieser Gesellschafterbegriff auszulegen? Ist der eher zivilrechtlich auszulegen oder ist der steuerlich auszulegen? Und das Finanzgericht Köln kam zu dem Schluss, dass es steuerlich auszulegen ist. Es ging hier um einen atypisch stillen Gesellschafter, der ist ja zivilrechtlich kein Gesellschafter, steuerlich sehr wohl. Und auch der atypisch stille Gesellschafter gilt insoweit als Gesellschafter und eine Überlassung an ihn von dem Grundbesitz führt auch zur Versagung der erweiterten Kürzung bei der Gesellschaft. Die Revision war sogar zugelassen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Es gab noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, aber so wie ich das sehe, ist dieses Urteil rechtskräftig geworden.
Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Also Revision habe ich jetzt auch keinen im Kopf, dass da irgendwas eingelegt wurde. Klassiker. Haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten 12 Folgen fast immer drin gehabt. Wird uns auch.
Aber immer was Neues.
Es ist immer wieder was Neues, immer wieder eine andere Fallkonstellation. Ich glaube, die Richter, die Fälle entscheiden, die sind mittlerweile auch Experten in dem Gebiet. Ja, besten Dank. Dann können wir damit auch den fachlichen Teil schließen. Dann springen wir noch schnell zur Statistik des Monats. Ich hatte es am Anfang schon angekündigt. Es geht um die Spritpreise und der ADAC hat jetzt zum 4. März, also auch relativ aktuell, mal eine Aufschlüsselung der Spritpreise vorgenommen. Das ist auch ein bisschen durch die Presse gegangen, weil es vielen Leuten dann doch erstmal vor Augen geführt hat, wie viel Abgaben, wie viel Steuern da dahinter steht. Und gut, die Preise sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell. Ich glaube, wobei, das könnte sogar ganz gut passen. Wenn man jetzt von einem E10-Literpreis von 2,08 Euro ausgeht, liegen wir bei 65,4 Cent Energiesteuern, 15,6 Cent CO2-Abgabe und 33,3 Cent Mehrwertsteuer. Das summiert sich zusammen auf 1,24 Euro. Und das sind dann, ja, grob überschlagen 60-70% des Preises, der komplett auf die Steuern und Abgaben entfällt. Und 94 Cent bleiben dann übrig für alle, die mitgerechnet haben. Und das ist dann im Endeffekt Kosten und Gewinn. Das heißt, von 2,08 Euro sind 94 Cent im Endeffekt nur Kosten und Gewinn und der Rest entfällt auf Steuern und Abgaben.
Ja, für die Preisexplosion, der Finanzminister reibt sich gerade die Hände.
Ne? Ja, definitiv, ja, definitiv.
Er verdient da kräftig dran.
Genau, deshalb, also die Stellschraube wäre auch da gewesen. Man hätte hier Potenzial gehabt, sag ich mal, zumindest die Spritpreise ein bisschen zu senken, wenn man an Energiesteuer oder CO2-Abgabe oder sonstige
Geschichten
gedreht
hätte. Wir warten mal ab, wie lange das noch geht und was noch alles passiert.
Schauen wir mal. Also man kann nur hoffen, dass der Preis generell runtergeht, dass sich die Sache da im Iran und im Nahen Osten da einigermaßen schnell entscheidet. Aber der Oberstratege im Weißen Haus, der wird wahrscheinlich noch ein paar andere Ideen haben. Lassen wir uns mal überraschen. Genau, mit dieser Statistik würde ich dann die Folge schließen. Dann bedanke ich mich bei dir, Frank, dass du den doch sehr müßigen Weg auf dich genommen hast.
Ach, so schlimm war es gar nicht. Vielen Dank,
Philipp. Ja, man hat Spaß gemacht. Wenn man dann erstmal in der Bahn sitzt, dann ist es ja meistens genau auch so ganz gemütlich. Es. Genau, und dann bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch an alle, die die Steuerberaterprüfung jetzt abgeschlossen haben. Ich glaube, die letzten mündlichen Prüfungen sind durch. Alle, die es geschafft haben, herzlichen Glückwunsch. Und alle, die es nicht geschafft haben, Kopf nicht hängen lassen, einfach nächstes Jahr nochmal versuchen. Und wir versuchen, das ein oder andere Thema mit reinzunehmen, dass ihr dann auch nächstes Jahr in die Prüfung und die mündliche Prüfung dann gut vorbereitet reingeht. Ja, und dann freue ich mich dann hoffentlich im Mai bei 20 Grad, vielleicht klappt es diesmal, wenn Sie dann wieder einschalten und wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner.